SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe mit Brigitte Hering. Peter Lierti war einer der wichtigsten Schweizer Filmkünstler der jüngsten Zeit. Am letzten Freitag verstarb er nach schwerer Krankheit in Zürich, 63-jährig. An den diesjährigen Solothurner Filmtagen im Januar wurde Peter Lierti als Ehrengast mit einer Retrospektive geehrt. Für seinen letzten Film »Vaters Garten – Die Liebe meiner Eltern«, der im letzten Jahr in die Kinos kam, erhielt er noch, genau 2 Wochen vor seinem Tod, den Schweizer Filmpreis. Sie hören ein Gespräch, das ich mit Peter Lierti im September 2013 über diesen letzten Film »Vaters Garten« geführt habe.
Vor einigen Jahren entdeckte ich meinen eigenen Vater auf der Straße. Wir hatten uns lange nicht mehr gesehen. Ich hatte meinen Vater noch nie zufällig getroffen, draußen im öffentlichen Raum. So verloren kam er mir vor, der alte Mann dort, mein Vater, inmitten der fremden Menschen. Als er mich dann auch sah, zeigte er ein überraschtes Lächeln. Was machst du denn hier und wie geht's dir denn so? Wir waren beide verlegen. Warum konnten wir uns nicht richtig umarmen bei diesem Wiedersehen? Warum verhielten wir uns wie 2 Ertappte? 2 Jahre nach dieser Begegnung habe ich mich entschlossen, einen Film über meine Eltern zu machen.
Peter Lierti, Sie haben einen Film gedreht, in dem Ihre eigenen Eltern im Zentrum stehen, einen Kinofilm und kein Film fürs Familienalbum. Das machen ja viele Leute, filmen zu Hause. Ist der Zugang ein anderer, wenn man als langjähriger professioneller Filmemacher jetzt ein so privates Thema wählt, wie wenn man ein anderes Thema wählt, wie Sie das gemacht haben, schon ein Porträt über einen Künstler oder einen Spielfilm? Geht man da anders ans Projekt ran?
Ich glaube schon, ja. Man ist sich der Gefahren bewusst, die da überall lauern werden, wenn man überhaupt ein Projekt mit Protagonisten macht. Und wenn es die eigenen Eltern sind, wenn man zurückgeht ins eigene Elternhaus, dann ist einem klar, dass man ein Minenfeld betritt. Entsprechend ängstlich war ich überhaupt, mich an dieses Projekt heranzumachen.
Was waren die größten Ängste, die Sie hatten, wenn Sie sagen, Sie waren ängstlich?
Die größten Ängste waren eigentlich, dass das Projekt abstürzt. Es ist eine sehr filigrane Beziehung zwischen mir und meinen Eltern. Es war nie einfach. Und wenn ich das dann nicht schaffe als Regisseur, eine entspannte Atmosphäre zu kreieren, eine Atmosphäre, in der wir uns entspannt und respektvoll begegnen können, dann wäre das Projekt vollkommen unmöglich geworden. Nicht? Also da wären sie einfach blockiert gewesen. Man hätte sich gegenseitig blockiert und damit das Projekt boykottiert und unmöglich gemacht.
Wie haben Sie sich konkret vorbereitet? Haben Sie vor den aufgezeichneten Gesprächen schon viele Gespräche mit den Eltern geführt? Oder haben Sie auch ein bisschen Familiengeschichte recherchiert? Oder sind Sie direkt mit der Kamera schon zu Ihren Eltern gegangen?
Das sind verschiedene Stufen der Vorbereitung. Am Anfang schreibt man ja mal ein Exposé. Oder ganz am Anfang geht man mal zu den Eltern und macht den Vorschlag. Und das war so nebenbei gesagt und wurde auch sehr gut aufgenommen. So mehr als lustig. Mutter hat ein Jahr später mal gesagt, sie hätte das gar nicht ernst genommen. Aber für mich war das Grund genug, ein Exposé zu schreiben. Und das ist dann die erste Auseinandersetzung mit einer möglichen Herangehensweise an das Projekt. Nachher geht es dann weiter, konkret mit dem Drehbuch, wo es dann schon ernsthafte Bewilligungen braucht. Also wo es auch diese ganz klaren Abmachungen mit den Eltern braucht. Ich rede jetzt nicht von Verträgen. Ich wollte nicht keinen Vertrag machen mit meinen Eltern. Aber doch eine eindeutige Vereinbarung, dass sie einverstanden sind. Das haben wir gemacht und das haben sie auch hundertprozentig eingehalten. Ich wurde nie irgendwie zensiert. Aber später die Herangehensweise, das sind verschiedene. Es gibt, ich würde sagen, 2 Hauptstränge. Das eine ist die ganze filmische Arbeit, also was ich mit der Kamera bildhaft kriegen konnte. Ich rede jetzt hauptsächlich vom dokumentarischen Teil. die Alltagsbeobachtungen im Elternhaus, nicht die, was meine Eltern denn so treiben den ganzen Tag. Das eine, das andere sind die Gespräche. Die habe ich ganz klar abgetrennt vom anderen. Habe ich auch immer nur einzeln geführt, entweder mit Mutter allein oder mit Vater allein. Diese Gespräche habe ich minutiös vorbereitet vorher, auch mit Hilfe einer Psychologin. Also ich habe diese Fragen immer vorbesprochen, weil das war sicher der heikelste Punkt, diese ganzen sehr, sehr zum Teil schwierigen und auch ganz persönlichen Themen. Da könnten Blockaden und schlechte Gefühle aufsteigen. Und das wollte ich vermeiden, indem ich wirklich da von außen auch Hilfe beigezogen habe.
Und das haben Sie mit den Eltern auch besprochen, dass Sie quasi von außen schon jemanden beiziehen, der diese Gespräche quasi mitführt?
Nein, das habe ich sicher nicht gemacht. Das war eine Hintergrundvorbereitung von mir. Mir ist es darum gegangen, möglichst locker und möglichst entspannt aufzutreten und ihnen das Gefühl zu geben, es handelt sich um etwas ganz Alltägliches, um etwas ganz Unproblematisches. Wenn ich gesagt hätte, ich habe mich auf dieses Gespräch mit Hilfe eines Psychologen vorbereitet, dann wären sie schon mal erst erstarrt, nicht? Mein Gott, was kommt denn ja auf mich zu, wo man einen Psychologen braucht? Das sind sowieso komische Typen, nicht?
Sie haben es gesagt, Sie haben den Alltag Ihrer Eltern gefilmt. Man sieht Ihre Mutter beim Bügeln, man sieht die beiden beim Frühstück, Ihren Vater, wenn er sich kämmt, im Badezimmer. Das sind so einzelne Szenen. Sind Sie da ganz alleine hingegangen oder haben Sie das Filmteam dabei gehabt?
Nein, alles, was im Elternhaus spielt, war ich total allein, also mit der Kamera. Alles andere wäre unmöglich gewesen. Das hätte die Atmosphäre, die schon so sehr, sehr leicht gewoben ist, sage ich jetzt mal so. Also es braucht nur wenig, um diese. Ich glaube, es gibt nichts Intimeres als einen Alltag im Grunde genommen, nicht? Das ist das Intimste überhaupt, der Alltag zwischen zwei Menschen, die schon so lange bei Ihnen, in Ihrem Falle 64 Jahre zusammenhausen. Und ich komme da hinzu, das ist ein enormer Eingriff in Ihren Alltag mit meiner Kamera. Bis nur mal das integriert ist und wenn da noch jemand Fremder dabei ist, das wäre vollkommen unmöglich gewesen. Das hätte die ganze Atmosphäre zerstört. Also war ich gezwungenermaßen allein mit der Kamera. Die ganzen Szenen, das war nicht anders machbar. Ich habe mich mit Hilfe von Tonfachspezialisten gut vorbereitet, damit das mit dem Ton dann auch einigermaßen funktioniert. Aber es war schon anstrengend, gewissermaßen ein ganzes Filmteam zu ersetzen und alleine zu arbeiten.
Sie sind ja nicht nur dann der Kameramann und der Regisseur, Sie sind auch ein Teil dieser Familie jeweils. Also das ist ja auch so eine Doppelrolle, die Sie eingenommen haben. Oder wie, ich stelle es als Frage, wie weit waren Sie der Privatmann, der Sohn Peter Liechti während der Dreharbeiten und wie weit waren Sie der Filmemacher Peter Liechti?
Das war in der Tat nicht immer einfach, diese Rollen auseinanderzuhalten. Aber es war notwendig, diese Rollen auseinanderzuhalten, weil die Gefahr immer wieder da war bei heiklen Themen, bei heiklen Gesprächsthemen, dass man in alte Rollenmuster zurückfällt als Sohn, wo ich dann dem Vater widerspreche oder dreinrede. Und das durfte mir natürlich als Regisseur nicht passieren, dass ich mich so hinreißen lasse zu solchen blockierenden Maßnahmen. Also war ich gezwungen, aufgrund meiner Doppelrolle, vor allem natürlich aufgrund meiner Rolle als Regisseur, meinem Vater einfach zuzuhören. Egal, was er erzählt, nicht zu reagieren, sondern einfach zuzuhören und zuzuschauen. Und das hat sich als unglaublich produktiv erwiesen dann für uns beide, dass wir das gelernt haben, einfach mal einander zuzuhören, ohne einander ins Wort zu fallen. Das war eigentlich, die Kamera war da der Mediator, der das möglich gemacht hat, dass wir das endlich, würde ich sagen, nach bald 50 Jahren geschafft haben, einmal in Ruhe einander ausreden zu lassen und zuzuhören.
Es war also nicht nur ein Gewinn für den Film, da ist es ja wichtig, dass man dem Vater zuhören kann, sondern es war auch hat eine Veränderung gebracht, wie Sie jetzt mit Ihren Eltern reden können.
Ja, es hat bestimmt geholfen, dass man sich gegenseitig respektieren lernte, indem ich war auch überrascht, indem ich jetzt wirklich mal zugehört habe, was eigentlich mein Vater auch und auch meine Mutter, was sie überhaupt zu sagen hatten. Ich war positiv überrascht, ich war auch echt neugierig, Wir haben beide, denke ich mal, sehr viel gelernt. Wir haben uns auch gegenseitig auf den neuesten Stand gebracht, könnte man auch sagen, nach langer, langer Zeit, nachdem man sich immer wieder auf die alten Klischees fixiert hat.
Jetzt ist das ja nicht ein Film, der heißt nicht Das Wohnzimmer meiner Eltern, sondern er heißt ja Vaters Garten, das ist der erste Titel, und dann Die Liebe meiner Eltern. Dieser Garten, Sie begleiten Ihren Vater in den Garten, das ist ein unglaublicher Garten, wie Ihr Vater diesen Garten pflegt, umgeht. Was hat der für eine Bedeutung für Sie, für den Film und ja, für die Geschichte?
Er hat viele Bedeutungen. Das Wort Garten gefällt mir. Ich habe schon mal einen Film gemacht, der heißt Marthas Garten. Das ist auch eine kleine persönliche Referenz an diesen alten Spielfilm, den ich gedreht habe, der ebenfalls in St. Gallen gespielt hat. Garten heißt eigentlich ein kleiner Kosmos, oder, für mich. Und es ist der Kosmos im Grunde, der Garten konkret ist Vaters Bereich. Deshalb auch Vaters Garten. Aber Mutter hat ja auch ihren Garten, nicht? Das ist dann einfach ins Jenseits verlegt, das ist der Paradiesgarten. So hat jeder seinen Fluchtpunkt, wo er sich zurückzieht und seine eigene Welt leben kann. Und beide, würde ich mal sagen, in exzessiver Weise. Sie verbringen unheimlich viel Zeit in ihren jeweiligen Gärten und sind beide unglaublich, wie soll man dem sagen, fast akribisch beschäftigt mit dem, was sie tun. Also Vater ist einerseits, könnte man sagen, pedantisch, nicht, wie er seinen Garten pflegt, bis zum geht nicht mehr, der typische Schweizer. Man kann aber auch sagen, er ist ein Zen-Meister, so wie er das betreibt, nicht? Diese ganze Sorgfalt, es hat auch eine ganz eigene charmante Schönheit, wie er das macht. Bei Mutter verliert es für mich dann diesen Charme, nicht? Wenn sie sich da verliert in irgendwelche jenseitigen Fantasien, da kann ich viel weniger mitsteigen. Deshalb ist es wahrscheinlich Vaters Garten geworden als Titel. Die Eltern als Paar sind dann im Untertitel präsent, der mir sehr wichtig ist, weil für mich ist es schlussendlich ein Liebesfilm.
Ja, die Liebe, die Intimität und die Zärtlichkeit, die holen Sie in Ihrem Film ganz sanft und zaghaft auf die Leinwand. Sie bringen Ihre Eltern oder führen Ihre Eltern dahin, dass sie sich ja die Liebe gestehen, auch im Film nach so langer Zeit. Das ist nicht selbstverständlich eigentlich für eine Generation der 80-, 90-Jährigen heute. Oder ist das für Sie, haben Sie das von Ihren Eltern auch öfters gehört oder war das jetzt auch neu, dass man auch so über die Liebe redet zum Ehepartner?
Also wir haben einfach, was diese ganzen Gespräche und Thematik anbelangt, keine Tabus. Sie haben mich auch nicht zensiert, die Eltern. Es gab nichts, worüber sie nicht mit mir gesprochen hätten oder was sie mir nicht gezeigt hätten. Also einmal ja, also das war wirklich ein unglaubliches Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben. Insofern konnten wir auch über die Liebe reden. Und es ist nicht so, Mutter hat da keine Probleme zu sagen, dass sie Vater liebt. Sie sagt das öfters. Bei Vater ist das eine etwas schwierigere Angelegenheit, über emotionale Dinge zu reden. Aber auch er hat sich schlussendlich geäußert dazu in seiner verkorksten Weise. Und ich meine, wenn man den ganzen Stoff sieht, es ist ja ein Film voller Traurigkeit und auch wirklich Grausamkeit, kann man sagen, auch menschlicher Grausamkeit. Was tun sich zwei Menschen an, die behaupten, sie lieben sich? Wie behindern sie sich gegenseitig? Was die ganzen Steine, die sie sich gegenseitig in den Weg legen? All das. Und schlussendlich muss man doch von einer Liebesgeschichte reden. Das finde ich hochspannend für mich auch als Erkennungsprozess, wie sehr eigentlich ich auch immer wieder fixiert bin auf diesen Liebesbegriff, der im Grunde ein romantischer, sehr, sehr eindimensionaler Begriff ist. Liebe ist doch etwas mehr als einfach nur rosa-rote Brillen anziehen, nicht?
Allerdings. Es fallen tatsächlich auch grausame Worte im Film, Sachen, wo man erschrickt, wenn man sie hört. Das Frauenbild der Generation ihres Vaters wird sehr, das ist ja nicht ihr Vater allein, das ist eine Generation, ist erschreckend fast schon für Leute unserer jüngeren Generationen. Und jetzt machen Sie einen Kniff, darüber haben wir noch nicht gesprochen, Sie entschärfen diese Aussagen zwar nicht, Sie lassen sie stehen, aber Sie nehmen sie Ihrem Vater oder Ihrer Mutter aus dem Mund und machen ein Marionettentheater. Zwei Hasen stehen dann da und sprechen in reinem Bühnenhochdeutsch, als Gegensatz zu dem Dialekt ihrer Eltern, sprechen diese Dialoge. Warum sind Sie auf die Idee gekommen mit diesem Hasentheater, diesem Marionettentheater?
Also es ist kein Marionettentheater, es ist ein Kaspertheater. Mir ist das noch wichtig, weil das Kaspertheater ist wirklich das primitivste, die primitivste Theaterform überhaupt, die möglich ist. Diese kleinen Handpuppen, die so wenig Ausdrucksmöglichkeiten haben und doch ein rüdes Spiel schon früher, nicht? Also mit dem Kasper, dieser antiautoritäre Rebell, der das Spiel führt, das hat mich als Kind schon fasziniert. Und ich wollte diese Form wieder auf die Bühne bringen, also unser Familientribunal gewissermaßen als Kaspertheater. Das war natürlich ein Kunstgriff, der mir auch vieles ermöglicht hat, aussprechen zu lassen von diesen Figuren, was, wenn man das die Eltern direkt sagen ließe, einer Denunzierung gleichkäme. Wenn man das diese niedlichen Figuren, das sind die Hasenfiguren, die mit ihren Ohren wackeln und den Näschen bewegen können und überhaupt irgendwie putzig aussehen, das gibt einen, je nachdem immer wieder den unmöglichsten Aussagen auch etwas Slapstick-artiges. Man erträgt es, man kann sogar lächeln. Und das finde ich schon eine faszinierende Möglichkeit, um etwas möglich zu machen, was sonst die Leute hinabziehen würde in eine Region, die ich nicht mehr verantworten könnte.
Also das macht, dass dieser Film kein reiner Dokumentarfilm mehr ist. Sie lassen ja diese Hasen auch von Schauspielern sprechen, Nicola Weisse und Horst Warning, und nehmen dem Film dann, der auf der einen Seite ein ganz intimes Familienporträt ist, aber auch dieses Dokumentarische ein Stück weit weg und führen es über in eine... Ja, in etwas Erzähltes.
Ja, es ist ja auch eine Erzählung, es ist ein Film. Ein Film ist für mich immer eine Verdichtung, auf jeden Fall. Es braucht einen dramaturgischen Bogen und ich bin da in keiner Weise an irgendwelche Genre gebunden. Das war etwas vollkommen Neues, mit Figuren zu arbeiten. Wir mussten da sehr, sehr viel lernen und haben auch viele Fehler gemacht am Anfang.
Was denn für Fehler?
Ja, dass wir zum Beispiel versucht haben, die Puppen Schweizerdeutsch reden zu lassen. Oder also die Figuren haben am Anfang zu primitiv ausgesehen und so weiter. Also es war sehr viel Entwicklungsarbeit dahinter, sowohl von Puppenprofis-Seite her als auch von unserer Filmer-Seite. Wir mussten da aufeinander zugehen. Auch das Finden der richtigen Stimmen. Ich wusste nicht, ob das funktioniert, ob man den Eltern nicht irgendwie wie so ihre Authentizität nimmt, indem man da plötzlich deutsche Sprecher einführt. Das war alles ein Erfahrungswert, der sich erst ergeben musste durch das Spiel. Also das war viel Aufregung und viel Entwicklungsarbeit.
Sie haben Hasen gewählt. Sie hätten auch menschliche Figuren wählen können. Sie hätten andere Tiere nehmen können. War es von Anfang an klar, dass Sie Hasen möchten als Stellvertreter?
Nein, das war nicht genau klar. Was klar war, ist, dass ich keine Karikaturen wollte von den Eltern, also Menschenköpfe. Und man ist dann sehr schnell auf die Hasen gekommen, weil die Ausdrucksmöglichkeiten der Handpuppe ist außerordentlich beschränkt. Und bei Hasen hat man immerhin die Möglichkeit, wie ich vorher schon angetönt habe, man kann die Ohren bewegen und man kann die Näschen bewegen. Das gibt sehr schnell schon eine Art Mimik. Und dann haben die mit den Stäbchen, können sie dann noch ihre Arme bewegen. Das hat man sehr schnell bei wirklich professionellen Figurenspielerinnen, ein ganzes Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten, das ich jetzt bei keinem anderen Tierfigur gesehen hätte, die so gut funktioniert hätte. Das war ganz simpel der Grund, mit minimalsten Mitteln ein Optimum an Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. Nicht?
Und Sie haben auch so eine symbolische Bedeutung, also man denkt bei Hasen auch mal an Angsthasen, seine Generation, die auch viel von Ängsten spricht, von Befürchtungen, das hat wahrscheinlich auch noch mitgespielt.
Das hat auf jeden Fall mitgespielt, der Begriff der Angsthasen, das Fluchttier, nicht diese scheuen, bescheidenen Tierchen. Sie sind auch niedlich, finde ich auch noch wichtig, also dass sie Sympathieträger sind. Was immer sie sagen, sie sind Sympathieträger. das hat alles mitgespielt bei der Wahl dieser Puppen, ohne dass ich jetzt sagen würde, es war von Anfang an etwas ganz Bewusstes. Das hat sich so eingeschliffen, sehr schnell mal auf den Begriff der Hasen. Also ich habe das auch im Film, es gibt auch Vorbilder für mich, zum Beispiel David Lynch verwendet Hasen, auch als etwas Unheimliches in seinen Filmen. Das hat mich immer sehr fasziniert. Also für mich war sehr schnell klar, dass das Hasen sein wird.
Es sind ja drei Figuren. Es ist auch im dokumentarischen Teil sind Sie als Sohn, der Ihre Eltern befragen geht. Im Kasperle-Theater ist es der Kasperle, der mit den Hasen spricht, der tritt auch auf und der ist dann kein Hase. Warum nicht?
Interessante Frage. Ja, der war auch mal ein Hase, als er klein war und hat dann irgendwann aufgehört, ein Hase zu sein oder hat zumindest gemeint, er hätte aufgehört, ein Hase zu sein und geistert jetzt als Kasper, als Störefried, so ein bisschen in diesem Spiel herum. Der Film selber hatte am Anfang eine ganz andere Ausgangslage. Ich hatte das am Anfang geplant als mehr als Dreierspiel, so dass eigentlich alle drei auf der Bühne gleichwertig agieren. Eigentlich ein Familientribunal, nicht? Mit diesen drei Puppen. Da wäre der Kasper auch ein Hase gewesen. Aber so wie die Anlage jetzt ist, ist ja der Kasper nur der Initiator des Ganzen. Und er leitet das Spiel, er ist der Spielleiter und gleichzeitig ab und zu funkt er rein, wie so ein Kobold oder jemand, der jetzt einfach den Mund nicht mehr halten kann und sich schnell einmischen muss. So wie das die Rolle des echten Kasper im Kaspertheater ist, dass er schnell mal mit der Keule durchläuft und eine runterhaut und dann verschwindet er wieder, nicht?
Und einmal flippt er auch aus, und zwar zu so einer verrückten Musik, tanzt er ganz wild über diese Bühne. Zeigt das auch, wie Sie manchmal während des Filmprojekts innerlich oder äußerlich, das weiß ich nicht, auch gegen Wände rennen wollten oder sich freitanzen wollten?
Genau, ich habe mir dadurch Luft gemacht, nicht im Spiel. Ich wollte aber auch zu fühlen geben, dass derjenige, der hier filmt, derjenige, der hier spricht aus dem Off, das ist kein Unbeteiligter, sondern das ist der. Und der flippt manchmal fast aus bei dem, was hier erörtert wird. Es ist ihm überhaupt nicht egal, was gesagt wird, auch wenn man ihn nicht sieht und kaum spürt. Ab und zu bricht er durch, nicht, dass man ihn sieht. Das war eigentlich das ganze Anliegen mit dieser Figur.
Jetzt ist es ja nicht so einfach gelöst, dass Sie immer dann, wenn es schwierig wird, auf die Hasen umschalten und wenn es schön und einfach ist, Ihre Eltern als Realfilm zeigen, sondern es ist viel ausgeklügelter, wie Sie abwechseln zwischen Kasperle-Theater und Ihre Eltern im Interview und den Alltag Ihrer Eltern. Wie haben Sie das ausgewählt? Was war das für ein Prozess, bis Sie wussten, welche Dialoge Sie dann sprechen lassen und welche Dialoge Sie einfach eins zu eins in den Film übernehmen?
Also bis auf wenige Ausnahmen würde ich sagen, habe ich einfach war ich nicht darauf aus, Dialoge aufzunehmen im dokumentarischen Sinn, sondern einfach Alltagsbeobachtungen zu machen. Mehr wie sie handeln, wie sie sind, wie sie sich benehmen gegenseitig, ohne Dialoge. Also das Dialogische hat mich nicht interessiert, sondern das mehr Gestische ihres Alltags. Und die Dialoge, die habe ich dann ins Spiel verlegt, respektive ins Off, indem man schaut ihnen zu, man schaut beispielsweise Vater zu, wie er da seine Beete vorbereitet im Garten und dazu hört man ihn erzählen von seinem eigenen Vater beispielsweise, also so, statt dass er da auf dem Sofa sitzt und irgendetwas erzählt.
Ihre Eltern, das haben Sie jetzt schon mehrmals auch gesagt, haben Ihnen das volle Vertrauen für dieses Filmprojekt auch ausgesprochen, Sie machen auch wirklich mit und erzählen ganz, ganz viel von sich. Wie fanden Ihre Eltern denn das, diese Aufteilung, dass Sie jetzt auch Hasenpuppen, den Hasenpuppen quasi den Dialog gegeben haben?
Ja, sie waren natürlich erstmal überrascht. Sie wussten das gar nicht. Als ich ihnen den Film das erste Mal gezeigt habe, wussten sie nicht, dass sie da diese Hasenvertretung bekommen haben. Haben das aber sehr schnell akzeptiert und auch als sehr gut befunden. Die Mutter hat sich dann gefreut, jedes Mal, wenn der Vater Hase wieder irgendwie mit dem Ärmchen gepoltert hat, ja, genau so ist er, oder? Und Vater hat auch sehr schnell kapiert, was eigentlich die Funktion dieser Hasen ist, indem er gesagt hat, auf dem Plakat will er dann auf keinen Fall als sich selber erscheinen, sondern da muss dann der Hase drauf, nicht? Also sie haben je auf ihre Weise sehr schnell verstanden, worum es geht. Sie waren nur am Anfang kurz überrascht.
Sie sagen ja auch im Pressetext zum Film, dass das schon ein Film über ihre Eltern ist, aber sicher nicht nur, sondern viel mehr mitträgt. Es trägt das Lebensgefühl einer ganzen Generation auch mit.
Ja, das war die Absicht. Man kann das natürlich nicht minutiös planen. Man kann nur hoffen, dass man das Ziel erreicht, darauf hinarbeiten. Weil nur ein Film über die Kleinfamilie Lirti, das wäre jetzt doch etwas wenig gewesen. Ich habe auch den Eltern gesagt, das ist meine Motivation, diesen Film mit euch zu machen, dass ich euch auch als typische Vertreter dieser Generation verstehe und benutze, um etwas zu erzählen, was weit über euch hinausgeht, sondern eben eure ganze Generation betrifft. Wie weit das gelungen ist, das muss ich dem Publikum überlassen. Ich hoffe einfach, dass der Film in möglichst verschiedenen Kulturkreisen, in möglichst verschiedenen auch sozialen Kreisen verstanden wird. Die bisherigen Reaktionen, die ich jetzt schon gesehen habe, haben mir ein Stück weit sehr ermutigt in der Hoffnung, die ich hatte, dass es keine Rolle spielt, ob man nun genau die gleichen Eltern gehabt hat oder in den gleichen Milieus aufgewachsen ist, dass man sich trotzdem einbringt und trotzdem beschäftigt wird mit dem, zurückgeworfen ist auf die eigene Herkunft und der Film deshalb eine große Nachhaltigkeit hat, auch wenn man dann zum Kino hinausläuft, ist nicht gleich erloschen, sondern man nimmt etwas mit sich nach Hause, das vielleicht doch sehr produktive Gedanken auslöst.
Das scheint er ja zu tun. In Berlin an der Berlinale dieses Jahr hat der Film ja im Forum den Publikumspreis bekommen. Er hat auch andere Preise bekommen, aber da scheint das ja zu funktionieren. Sie haben jetzt den Film also im Wohnzimmer Ihrer Eltern gedreht und jetzt bringen Sie den raus zu Leuten, die das Wohnzimmer Ihrer Eltern jetzt betreten können oder auf der Leinwand sehen können. Manchmal lacht ja das Publikum auch über Sachen, die vielleicht eigentlich bei zweiter Betrachtung gar nicht so lustig sind. Stört Sie das denn, wenn Sie das hören? Haben Sie da wie das Gefühl, man lacht auch Ihre Familie manchmal ein bisschen aus oder Ihre Eltern oder die altmodischen Ansichten?
Es ist eine heikle Angelegenheit mit diesem Lachen und trotzdem, ich bin sehr froh, dass die Leute lachen. Ich denke, das Lachen ist auch eine Hilfe, immer Dinge zu ertragen. Das Lachen ist ja oft auch eine Abwehr. Also man lacht, um etwas auch ein bisschen von sich fernzuhalten. Und ich finde das absolut legitim. Das Leben wäre nicht zu ertragen, wenn wir es zu ernst nehmen. Man darf nicht alles so tierisch ernst nehmen, auch wenn es tierisch ernst ist. Man muss immer wieder genau hinschauen und ich denke, das ist das Befreiendste und das Reinigendste überhaupt, wenn man dann es schafft, über sich selbst oder auch über die eigenen Eltern einfach mal zu lachen, aber ein befreites Lachen, kein hämisches Lachen, nicht?
Peter Lirti über seinen letzten Film Vaters Garten. Der Schweizer Filmemacher verstarb am letzten Freitag. Wir wiederholten eine Reflexesendung vom September 2013. Am Mikrofon war Brigitte Hering.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.